Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Susanne, die im letzten Jahr viel erlebt hat. Die ganzen Veränderungen, vor allem auch bezogen auf ihr äußeres Erscheinungsbild, kamen plötzlich und ohne, dass sie es aufhalten konnte. Doch nicht nur im Außen hat sich so viel verändert, auch innerlich hinterlässt eine Krebstherapie viele Spuren. Liebe Susanne, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, hallo Franziska, danke für die Einladung.
Welche Diagnose hast du denn erhalten und wie hat sich das für dich angefühlt?
Ich habe die Diagnose eines Brustkrebses in meiner linken Brust erhalten. Wahrscheinlich muss ich ganz weit vorne in meiner Jugend anfangen, denn ich habe das zweite Mal Krebs bekommen. Im Alter von 13 Jahren hatte ich meine erste Krebsdiagnose. Damals habe ich die Diagnose eines papillären Schilddrüsenkarzinoms bekommen.
Okay, kannst du das kurz übersetzen? Schilddrüsenkrebs ist klar, aber vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz erklären?
Es hat sich quasi an meiner Schilddrüse ein Tumor, auch ein bösartiger Tumor, entwickelt, der nach außen hin gewachsen ist, so dass man auch an meinem Hals wie so eine Beule gesehen hat.
Ah, okay. So wurde das dann auch festgestellt, oder?
Ja, also man hat das gesehen. Und wir sind zu verschiedenen Ärzten gelaufen oder meine Mama hat bei vielen verschiedenen Ärzten Termine gemacht. Und damals, ich war ja 13 Jahre alt, war es nun so, dass auch diese Art von Krebs eigentlich nicht in so einem jungen Alter vorkommt. Tatsächlich war das auch eigentlich so eine Krebsart, die eher bei, sagen wir mal so, 60 plus vorkommt.
Ach du.
Und dadurch wurden wir natürlich auch erstmal lange Zeit nicht so ernst genommen. Ne? Mhm. Es wurde einmal untersucht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das für eine, ich glaube auch so eine Art Syndigramm oder sowas. Es wurde auf jeden Fall untersucht. Da wurde gesagt, das ist nichts Schlimmes, das ist was Gutartiges, das können wir erstmal so belassen. Und mir ging es mit der Zeit aber immer schlechter, woraufhin meine Mutter wieder zu neuen Ärzten ist und die Ärzte immer gesagt haben, naja, das Mädchen ist in der Pubertät. Da geht es einem auch mal nicht gut.
Oh Gott, ey, ich kriege gerade voll die Gänsehaut, weil ich habe nämlich eine 13-jährige Tochter.
Ja, meine Mutter hat sich sicherlich auch viele Sorgen gemacht und ist ja deswegen auch mit mir zu verschiedenen Ärzten gelaufen. Ne? Und irgendwann war dann auch der Moment, wo meine Mutter gesagt hat, das kann so nicht weitergehen, da muss was sein, das kann so nicht sein. Und dann sind wir nochmal in die Uniklinik und dort gab es dann einen Ultraschall. Und dann war der Arzt da schon sehr erschrocken, weil tatsächlich der Tumor mittlerweile schon so groß war, dass er auf die Stimmbänder, auf die Luftröhre drückte und auch sämtliche Lymphknoten schon befallen waren. Dann war das erstmal ein großer Schreck, ne? Und dann ist man auch da, das übliche Szenario, also CT und alles so weiter, dann wird ja nach Fernmetastasen geschaut und so weiter und so fort. Und es war aber schon so weit, dass ich dann innerhalb von 3 Tagen schon operiert wurde. In einer 6-Stunden-OP wurde dann meine komplette Schilddrüse mit Tumorgewebe entfernt. Und danach folgten noch sogenannte Radiojodtherapien. Da muss man so eine Kapsel schlucken mit radioaktivem Jod. Durch das Jod, was ja, die Schilddrüse nimmt ja Jod gerne auf, gelangt das dann quasi die Radioaktivität zu dem Schilddrüsengewebe und zerstört dann noch das Restgewebe. Und das hatte ich weiß gar nicht mehr, 3-4 Mal. Da war man dann immer eine Woche lang eingesperrt hinter Gittern, weil man radioaktiv strahlte. Und dann war es aber zum Glück erstmal geschafft. Da war ich dann so 14, wo das dann vorbei war. Genau.
Oh mein Gott, das ist ja auch eine totale Tortur. Also du hattest deine Mutter nicht dabei, du warst komplett isoliert, oder?
tatsächlich, also natürlich zu der OP und solchen Geschichten, ich durfte ja Besuch bekommen. Also ich hatte Besuch da, aber da hat jetzt keiner bei mir mitgeschlafen, ne? Also ich lag da mit älteren Frauen auf einem Zimmer.
Ach Gott, du Ärmster.
Aber diese Radiotherapien, da durfte ja nun wirklich gar niemand kommen. Die waren dann immer so anderthalb Wochen alleine tatsächlich. Das war schon immer eine schlimme Zeit. Das war für mich schon wie Gefängnis.
Ja, das kann ich mir total vorstellen. Ist ja auch schwer, dann irgendwie gesund zu werden, wenn einem so die, gerade in dem Alter, die Mutter fehlt, überhaupt die ganze körperliche Nähe ja auch fehlt. Also zumindest ist das der Eindruck, den ich jetzt auch so von meiner Tochter habe.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich in dem Alter diese Tragweite dieser Erkrankung gar nicht so wahrgenommen habe und auch nicht als schlimm empfunden habe. Also ich hatte damals nicht diese Ängste, ich könnte Metastasen haben oder ich könnte sogar daran sterben. Das war für mich gar nicht irgendwie so Thema, ne? Das Schlimmere war eher wirklich dieses, ich bin 13, ich möchte eigentlich gerade mit meinen Freunden zusammen sein und werde hier eingesperrt. Das war so für mich eher das Schwierige an dieser Zeit.
Ja, ja. Wie ging das dann weiter?
Ich hätte natürlich da auch Reha und alles machen sollen, aber ich war dann 14 und dann hatte ich sicherlich auch so eine Trotzreaktion und wurde dann rebellisch und habe gesagt, nein, ich möchte jetzt hier mein Leben leben und ich möchte Party machen und ich möchte jetzt nichts mehr mit dieser Erkrankung zu tun haben und habe mich quasi jeglicher weiterer Behandlung verwehrt und habe mein Leben gelebt, wie man als 14- oder 15-Jährige nur sein Leben leben kann, ne? Ja. Was im Nachhinein auch sicherlich, also ich denke immer noch, für meine Mutter war das alles nicht leicht, aber sie hat mich da auch gelassen und mir hat das sehr gut getan und das war auch das, was ich gebraucht habe zu dem Zeitpunkt.
Ja, das war bestimmt super schwer für deine Mutter.
Ich glaube auch, ja.
Das heißt, du hattest dann also diese erste Therapie hinter dir und hast dann auch gar nicht mehr irgendwie so, daran gedacht, sondern warst einfach eine ganz normale, heranwachsende junge Frau. Wie ging das denn weiter? Wann hast du denn bemerkt, dass dein Körper dir wieder irgendwie, ich weiß nicht, Signale sendet? Oder hast du das vorher bemerkt, dass wieder irgendwas nicht richtig ist?
Ich habe dann jetzt die ganzen Jahre mich tatsächlich nicht bewusst weiter mit dieser Erkrankung beschäftigt. Ich hatte natürlich immer diffus im tiefsten Inneren die Angst, wieder an Krebs zu erkranken. Also, dass immer mal wieder so dieser Gedanke in mir aufploppte, du könntest noch mal Krebs bekommen. Dass natürlich ich aber auch und auch mein Umfeld immer abgetan hat mit, es ist alles gut, du hast das hinter dir und es gibt keinen Grund, warum das jetzt auch nochmal passieren sollte. Und ja, bei dem Brustkrebs, das war ja, also ich habe vor 2022 habe ich quasi 20 Jahre krebsfrei gefeiert und 2023 habe ich ja meine Brustkrebsdiagnose bekommen. Und habe eigentlich vorher nichts gemerkt. Bei mir war das ja so, dass ich mein zweites Kind gestillt habe und nach dem Abstillen ich eine Verhärtung merkte. Also ich kann natürlich auch sein, dass man vorher was gemerkt hat. Ich fühlte mich während der gesamten Stillzeit natürlich abgeschlagen. Ich war müde, ich war schwach. Aber das schiebt man natürlich erstmal auf die Zeit mit Baby, ne? Ja, auf das erste Jahr mit Baby. Stillkinder oder zumindest meine zwei Stillkinder waren auch so, dass die nachts stündlich wach geworden sind, dass man die stündlich gestillt hat. Ich habe zwei sehr Frühaufsteherkinder. Ich war natürlich besonders müde und fertig, was ich darauf schob, dass ich auch noch ein größeres Kind habe. Zu dem Zeitpunkt war ja quasi, also als der Kleine geboren wurde, war der Große 2,5. Und dann hat man natürlich ein 2,5-jähriges Kind und ein Baby, ne? Das fordert einen natürlich besonders heraus. Und ich habe schon gemerkt, ich fühlte mich irgendwie, also ich weiß, dass ich kurz vorm Abstillen einmal zu meinem Mann sagte, ich fühle mich irgendwie, ich bin so kaputt und müde, aber das hat nicht mehr die Relation zu dem, wie ich mich sonst kaputt und müde fühle. Es ist irgendwie schlimmer. Mhm. Aber natürlich habe ich zu der Zeit noch nichts darauf geschoben.
Nee, klar nicht. Also gerade wenn du ja so ein kleines Baby hast, dann bist du ja auch erstmal total abgelenkt, ne? Also ich glaube, da fehlt ja auch irgendwie so ein bisschen die Zeit, sich hinzusetzen und mal ganz intensiv in sich hineinzuspüren, oder?
Ja, richtig. Genau so ist es. Also es war auch so, dass die betroffene Brust die Lieblingsstillbrust meines Kindes war. Mhm. Er war da sehr oft dran. Und diese Brust hatte sehr häufig einen Milchstau. Das kannte ich so alles von meinem ersten Kind nicht. Mhm. Also da hatte ich nie mit Milchstau oder sowas Probleme. Und natürlich habe ich mir schon immer mal Gedanken gemacht und dachte, warum ist denn das so? Und ich verstehe das nicht. Mhm. Aber mit so einer Diagnose oder dass sowas dahinter stecken könnte, habe ich natürlich im Leben nicht gedacht. Ne?
Ja, klar. Das heißt, du hattest dann eine Verhärtung in der Brust. Und ich meine, wann ist denn der Moment gewesen, wo du dachtest, oh, da muss ich vielleicht doch mal zum Arzt gehen.
Ich habe dann das Kind abgestillt nach 1 Jahr und 3 Monaten und hatte dann eine recht große Verhärtung. Also ich habe sehr kleine Brüste und hatte im Verhältnis dazu eine sehr große Verhärtung in meiner Brust gespürt und ertastet und habe erst mal noch 1 Monat lang vergehen lassen, weil ich natürlich dachte, das hängt noch mit den häufigen Milchstau oder sowas zusammen und habe immer noch versucht, das auszustreichen und habe daran rumgeknetet und versucht, das auszustreichen und mit Wärme behandelt und alles solche Geschichten. Und als ich dann merkte, dass es eher anfängt, weh zu tun und auch nicht besser zu werden, bin ich dann das erste Mal zu meiner Frauenärztin. Die hat das betastet und sagte erstmal, ich war zu dem Zeitpunkt 35 Jahre alt. Mhm. Und sie sagte, ja, Sie sind noch so jung, das fühlt sich eigentlich alles erstmal gut an. Machen Sie sich keine Sorgen, das wird wahrscheinlich ein Fibroadenom sein. Machen Sie irgendwann einmal, wenn Sie Zeit haben, einen Ultraschalltermin bei einer anderen Frauenärztin. Weil meine das nicht gemacht hat, diesen Ultraschall. Das bietet meine Frauenärztin oder hat meine damalige Frauenärztin nicht angeboten.
Ach krass. Und das ist ja zum Beispiel auch was mir viele Frauen erzählen, die so früh eine Krebsdiagnose kriegen, dass die Ärzte sagen, ach na ja, sie sind noch jung.
Ja, tatsächlich war das für mich auch ganz kurz wieder so schon mein erster kleiner Flashback. Mhm. An damals, ja. Ne, als ich ja auch mit 13 zu jung für Schilddrüsenkrebs war.
Ja, krass. Heißt das, du hast dann also schon dir direkt gedacht, oh, ich mache jetzt den Termin bei der anderen Frauenärztin, die dann einen Ultraschall macht? Oder warst du alarmiert oder war es eher so, ach so, na dann mache ich jetzt erstmal so weiter wie vorher?
Ich war schon alarmiert, aber bin dann erstmal in den Modus Verdrängung übergegangen. Mhm. Und habe nicht gleich einen Termin gemacht, habe gedacht, okay, die Frauenärztin hat gesagt, das ist ein Fibroadenom, das ist nichts Schlimmes. Ich bin auch noch sehr jung, ich erfülle keinen einzigen der Risikofaktoren für Brustkrebs. Von daher mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen und mache mal irgendwann einen Termin. Hm. Naja, dann ist schon wieder so circa 1 Monat vergangen. Hm. Und dann hatte ich, dann kam doch ein bisschen mehr in mir die Angst auf und dann habe ich einen Termin bei einer anderen Frauenärztin für den Ultraschall gemacht. Mhm. Die hat sich das angeguckt und wirkte sehr besorgt, sagte mir aber nicht direkt, was ihre Vermutung ist. Sie sagte schon, das sieht nicht gut aus und sie ist, also sie, ne, von ihrer Mimik und Gestik und wie sie mit mir sprach, wirkte sie da sehr besorgt, wo für mich auch eigentlich schon klar war, okay, das war's jetzt. Und hat aber noch keine direkte Aussage machen wollen, sondern hat gesagt, sie müssen jetzt erstmal zur Mammographie.
Hatte ich also weiter überwiesen in die nächste Instanz sozusagen.
Genau.
Hast du denn diesen Mammographietermin dann recht zeitnah bekommen oder verging dann wieder einige Zeit, bis es weiterging?
Eigentlich hätte, also in den Kliniken, wo ich angerufen habe für eine Mammographie, die haben alle schon längere Wartezeiten gehabt. Aber ich war dann doch recht verzweifelt. Also ich weiß, dass ich noch auf dem Weg im Auto, ich bin selber Auto gefahren und auf dem Weg vom Ultraschall nach Hause weinend versucht habe, so schnell wie möglich an einen Mammografie-Termin zu kommen. Und habe es dann auch, also ich muss anscheinend so verzweifelt am Telefon gewirkt haben, dass ich dann doch innerhalb von 2 Wochen einen Termin bekommen habe, ja.
Wie ging das weiter?
Ja, ich bin dann zu dem Termin hin. Also es ist, bei mir war das tatsächlich immer ein sehr großes Hin und Her, ne? Ich bin dann zu dem Termin hin und in der Mammografie hat man erstmal keinen Tumor gesehen, sondern nur einen sogenannten Dezis. Ein Dezis ist wie eine Art Verkalkung in der Brust. Die gilt als Krebsvorstufe, aber noch nicht bösartig. Und dieser Dezis war aber schon recht groß. Also der belief sich so um 10 Zentimeter. Also eigentlich schon die Größe meiner Brust. Ja.
Oh Gott.
Tatsächlich hat man das auf der Mammographie sehr gut gesehen. Das war schon ein sehr, sehr ausgeprägter Dezis. Das sieht dann auf der Mammographie, auf diesem Bild, irgendwie aus wie so ein ganz großer Sternenhimmel. Und daraufhin hat aber die Ärztin trotzdem, also sie hat gesagt, es ist alles gut, es ist nur ein Dezis, es ist nichts Schlimmes, wir müssen trotzdem nochmal eine Biopsie machen, eine Stanzbiopsie, um zu schauen, ob nicht doch irgendwie irgendwas dabei ist. Ne? Ja, und dann bin ich nach Hause und war eigentlich total verwirrt mit meinen Gefühlen, weil das ja so vom, ne, der erste Termin, der hieß, es ist nichts Schlimmes, es ist ein Fibroadenom, zu dem Ultraschall mit einer sehr besorgten Ärztin, zu jetzt wieder okay, es ist nichts Schlimmes, es ist nur ein Dezis, aber wir müssen nochmal eine Biopsie entnehmen und schauen, was das ist. Ist irgendwie ein sehr, naja, ein großes Wirrwarr der Gefühle. Und tatsächlich war das für mich auch der erste Moment, wo ich, also ich weiß noch genau, dass ich völligst fertig von der Mammographie und von der Stanzbiopsie, also die hat die Frauenärztin dort gleich gemacht, die Biopsie direkt im Anschluss auch noch. Ich aber nach Hause bin und ich ein super schlechtes Gefühl hatte und mir eigentlich trotzdem, ich habe dieser Mammographie nicht vertraut und hatte schon so für mich eigentlich im Kopf, das wird es sein, es wird Brustkrebs sein. Und bin nach Hause gekommen. Und es war Sommer, es war genau vor einem Jahr. Es war Sommer, es war schönes Wetter. Ich bin auf den Hof und habe mich da auf dem Stuhl gesetzt und habe meine 2 Kinder da spielen sehen und war das erste Mal wirklich erschüttert. Also ich saß da und habe meine Kinder gesehen und dachte, ich werde hier nächstes Jahr nicht mehr sitzen. Mhm. Ja, und die nicht aufwachsen sehen, ne? Und es drehte sich eigentlich erstmal alles so für mich um die Kinder und dass sie eventuell jetzt ihre Mama verlieren. Das war wirklich schlimm und das erste Mal, dass es so ein bisschen in mir einbrach.
Ja.
Ja, und dann ging die Geschichte weiter. Dann kam bei der Mammographie, bei der Stanzbiopsie kam erstmal nichts auch bei raus. Und ich bin zu meiner Frauenärztin, die hat mir das Ergebnis mitgeteilt, hat gesagt, alles super, es ist nur das Dezis. Sie brauchen sich jetzt gar keine Sorgen machen. Das Einzige, was Ihnen jetzt bevorsteht, ist eine Operation. Das muss trotzdem operiert werden. Und dann haben Sie es geschafft. Und ja, dann habe ich ein Brustzentrum aufgesucht. Wir haben zum Glück zeitnah einen Termin für eine OP bekommen. Wir hatten super Ärzte. Weil tatsächlich war das so, dass jetzt die Operation und die Diagnose erstmal einherfiel mit meiner geplanten Hochzeit. Und die Ärzte da alles dafür tun wollten, dass diese Hochzeit stattfinden kann.
Ja. Ich habe eine kurze Zwischenfrage.
Ja.
Wenn du wusstest, dass du eine Operation kriegst, aber das Dezis so groß war, dass es deine komplette Brust ausgefüllt hat, also wie war denn da der Plan? Wollten die dann, also hätten die trotz allem die Brust, das ganze Brustgewebe entfernen wollen? Oder was hätten die operieren wollen?
Ich hatte da zum Glück wirklich großes Mitspracherecht und wir haben das ausführlich mit den Ärzten besprochen und waren aber alle gemeinsam der Annahme, dass es am meisten Sinn macht, die komplette Brust abzunehmen, aus dem Grund, weil Brust erhalten wäre jetzt nicht viel übrig geblieben. Ja. Also von daher, und ich habe zu dem Zeitpunkt auch immer noch gesagt, ich bin damit total fein. Ich habe mit dieser Brust zwei Kinder ernährt. Die hat quasi ihren Dienst geleistet. Und von daher ist es für mich okay, wenn diese Brust abkommt.
Also du wolltest du dann eine Ablatio machen lassen oder wolltest du mit Silikon wieder aufbauen?
Wir haben uns erstmal nur für die Ablatio entschieden, weil, also ich bin immer so im Nachhinein der Meinung, also man hat ja immer noch öfter mal einen Ultraschall gemacht. Und auch wenn man mir gesagt hat, man sieht nichts und es ist jetzt nur diese Vorstufe und es ist nichts Schlimmes, bin ich der Meinung, dass während dir, es wurde ja trotzdem immer noch mal auch im Brustzentrum ein Ultraschall von der ganzen Geschichte gemacht. Mhm. Und an einer Stelle jedes Mal, egal welcher Arzt, stehen geblieben ist und schon so ein bisschen länger auf einer Stelle halt stehen geblieben ist und da was ausgemessen hat. Ich bin der Meinung, dass die Ärzte schon vermutet haben, dass da doch noch irgendwie was dahinter steckt.
Ja.
Mir das aber so erstmal nicht mitgeteilt wurde. Also ich weiß, dass mein Arzt damals bei dem einen Ultraschall, der sagte dann auch, dass in der Achsel Lymphknoten suspekt aussehen würden. Das aber daran liegen kann, ich bin ja tätowiert und tatsächlich ist es so, dass bei tätowierten Menschen die Lymphknoten in der Nähe der Tätowierung sich schwarz verfärben.
Ach, okay.
Und ja, die Farbe aufsaugen. Ach. Das hat aber erstmal keinen Einfluss auf die Funktion der Lymphknoten. Ja. Die haben trotzdem noch ihre 100%ige Funktion. Ja.
Das heißt, sie sind mit tätowiert.
Ja, genau. Ja, die sind mit tätowiert. Aber die nehmen natürlich trotzdem, ne? Die nehmen natürlich die Farbe trotzdem mit auf als, so ein bisschen als Abfalleimer. Ne?
Ja, ja.
Er sagte, die sehen suspekt aus, die Lymphknoten. Aber das kann auch daran liegen, dass ich tätowiert bin und die dadurch quasi ein bisschen vergrößert und anders aussehen. Ne? Mhm. Ja, und der Arzt quasi gesagt hat, wir machen jetzt keinen Silikonaufbau am besten, wir lassen das trotz, wir machen erstmal nur die Ablatio, keinen Silikonaufbau, weil es kann sein, dass danach noch eine Bestrahlung erfolgen muss und dafür ist immer Silikon so ein bisschen schlecht, weiß ich, dass dann oft irgendwelche Verkapselungen und sowas entstehen. Ne? Aber ich denke, tatsächlich hat der Arzt zu dem Zeitpunkt schon sich vielleicht auch gedacht, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt als der Dezis.
Okay, das heißt also, du wolltest diese OP machen lassen und danach heiraten? Oder wie war der zeitliche Ablauf?
Ja, es war, also das war ja im Juli letztes Jahr. Mhm. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau das Datum. Aber also ich weiß, dass ich meine erste OP am 18. Juli hatte und die Hochzeit war quasi 2 Tage später oder so geplant.
Oh.
Und mein Arzt war da sehr, der hat wirklich, also ich habe diesen Arzt wirklich sehr gemocht aus dem Brustzentrum. Der hat wirklich alles dafür gegeben. Der wollte unbedingt, dass diese Hochzeit stattfindet. Und hat extra da den Terminplan noch ein bisschen umgemodelt und was weiß ich. Ja, aber es war erstmal grundsätzlich der Plan, genau, dass die OP ist und 2 Tage später eigentlich die Hochzeit. Die konnte ich dann aber mit dem Standesamt zusammen nochmal um 2 weitere Tage verschieben. Das heißt, 4 Tage nach der OP war dann die Hochzeit, aber auch nicht mehr so groß wie geplant.
Mhm. Aber ihr habt trotzdem geheiratet und das ist total schön.
Ja, die Hochzeit konnte stattfinden, aber wie gesagt, nicht so in diesem großen Rahmen, wie wir das für uns so geplant hatten. Mhm. Sondern nur in einem kleinen Familienrahmen, weil mir natürlich klar war, dass ich nach der Operation trotzdem nicht so fit sein werde. Ne? Mhm. Und haben uns gesagt, wir werden das dann, wenn alles wieder gut ist, die große Party nachholen.
Ja.
Aber dann kam ja noch einiges dazwischen.
Okay, erzähl gerne weiter.
Also, weil es hieß ja bisher immer noch nur OP und dann ist alles gut. Ne?
Mhm.
Und dem war ja dann nicht so. Also, ich hatte dann erstmal die OP. Und 2 Tage nach OP kam dann der Arzt ins Krankenzimmer und fragte mich schon mit besorgtem Blick, ob ich denn die Ergebnisse der Pathologie wissen möchte. Das war kurz vorm Wochenende, das weiß ich noch. Kurz vor seinem Feierabend sagte er das. Und ja, die sagten ja dann, es tut uns leid, es ist doch Brustkrebs. Sie haben 2 Tumore in dem Gewebe gefunden. Und von den Wächterlymphknoten sind auch 3 von 4 befallen.
Ach Gott. Ja.
Ich zur Erklärung, soll ich nochmal erklären, was Wächterlymphknoten
gerne
sind?
Mach das gerne.
Zur Erklärung, die Wächterlymphknoten sind quasi die Lymphknoten, die als erstes im Lymphsystem nach dem Tumor, nach der Brust kommen. Also quasi die ersten Lymphknoten, die Krebsgewebe mit aufnehmen. Ne? Mhm. Und die werden vorher markiert vor der OP, werden die noch markiert mit so einer Radioaktivität. Und während der OP kommt dann der Arzt mit einem Geigerzähler, heißt das, ne? Mit einem Geigerzähler und kann somit die Wächterlymphknoten lokalisieren und diese werden mit entnommen, um halt zu schauen, ob der Brustkrebs sich schon in die Lymphknoten weiter abgesiedelt hat. Genau. Mhm. Und bei mir waren dann quasi von 4 Wächterlymphknoten 3 befallen. Und das war natürlich erstmal ein absoluter Schock.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Wusstest du denn, als die das dir gesagt haben, wusstest du da schon, was das für dich bedeutet? Was dann noch auf dich zukommen wird?
Nein, nicht direkt. Also die Aussagen, die ich bekommen habe, waren ja erstmal nur, wir haben 2 Tumore gefunden, die auch hochaggressiv sind. Das wurde mir noch gesagt. Und dass die Lymphknoten mit befallen sind, die Wächterlymphknoten. Und den Rest müssen wir schauen. Das war die Aussage. Man hatte ja auch noch keine Histologie. Also man wusste noch nicht, um was für eine Art Brustkrebs sich das handelt und nichts weiter. Und so wurde ich erstmal ins Wochenende geschickt, ne? Noch im Krankenhaus und ja, mit dieser Diagnose. Und für mich war das, also, naja, in mir ist natürlich eine Welt zusammengebrochen, ne? Dass das schon wieder passiert mit mir. Und natürlich vorrangig war wirklich erstmal ganz groß die Angst zu sterben. Einfach weil diese Worte auch hochaggressiv und schlecht differenziert und solche Sachen erstmal ganz schön reinhauen. Dafür, dass ich einen Tag vorher noch dachte, okay, es ist die Vorstufe mit der OP ist jetzt getan und ich kann nach Hause spazieren.
Ja. Ja, absolut. Ja. Das heißt, du hast also kurz vorm Wochenende diese Worte von deinem Arzt gehört, bist dann aber trotzdem erstmal entlassen worden und hast geheiratet.
Also, jein, ich bin dann noch nicht gleich entlassen worden. Ich musste dann über das Wochenende auch noch da bleiben, weil ich muss wohl bei der OP sehr stark geblutet haben. Und dann hat sich nochmal ein Serum, also nochmal eine große Blutansammlung im Gewebe gebildet. Und dann musste ich nochmal notoperiert werden, einen Tag später.
Ach, oh Gott, oh Gott.
Ja, und dann musste ich erstmal mich davon ein bisschen erholen und habe dann, ich habe ehrlich gesagt das gar nicht mehr so genau im Kopf. Der Verdrängungsmechanismus funktioniert doch immer schon ganz gut. Aber ich glaube, ich habe OP, na, sag mal, ich habe ungefähr eine Woche nach der ersten OP geheiratet. Ja.
Naja, und dann wahrscheinlich ja ganz anders, als du es dir eigentlich vorgestellt hast, weil diese Gedanken hast du ja sicherlich trotzdem die ganze Zeit irgendwie im Kopf gehabt und ja, bestimmt auch deine Familie, die ja wahrscheinlich involviert war, ne?
Genau. Ja, es war leider irgendwie alles gar nicht so die wunderbare Hochzeit, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Also wir haben auch kurz überlegt, diese Hochzeit abzublasen, aber ich hatte ja dann auch so im Kopf in dem Moment schon, ich hatte ja noch keine weiteren Untersuchungen. Ich wusste ja nicht, wie es um mich steht. Ich wusste nur, ich habe einen hochaggressiven Tumor und die Lymphknoten sind schon mitbefallen. Und ich hatte ja auch im Kopf, was ist mit meinem Mann oder mit meinem damaligen Verlobten noch und mit den Kindern, wenn ich nicht mehr bin. Und ich wollte die alle abgesichert haben. Und dadurch fand so ein bisschen die Hochzeit aus so einem, Absicherungsgrund auch statt.
Ja, ja, total verständlich.
Ne? Und die war einfach nicht, also ja, es war einfach, es war schön, es war wirklich eine schöne Hochzeit, aber sie war auch irgendwie traurig und es ist irgendwie nicht so die Hochzeit, wo man, die hat immer so einen bitteren Beigeschmack jetzt natürlich. Mhm. Deshalb ist es eigentlich auch mein Ziel, dass wir, wenn alles wieder gut ist, wirklich das nochmal in schön nachholen.
Ja, genau, ja. Mit einer Party und so weiter. Absolut, genau. Dann hast du die Erinnerung daran vielleicht irgendwie überlagert mit was Schönem.
Ja, richtig.
Wie ging das weiter?
Ja, dann genau. Ich musste dann nochmal operiert werden, weil ja nun diese Wächterlymphknoten befallen waren, stand zur Frage, ob ich jetzt noch in der Achsel die Lymphknoten entfernt haben möchte, um zu schauen, wie es wirklich um mich steht. Ich habe mich dann dafür entschieden. Und dann wurden in der Achsel nochmal 14 Lymphknoten entfernt. Davon war dann auch einer noch befallen. Und wir hatten dann inzwischen auch schon die komplette Histologie von dem Tumor in der Brust. Und tatsächlich haben sich auch die Lymphknoten in der Achsel schon von der Histologie auch verändert zu dem Tumor in der Brust. Und das war genau auch der Grund, warum das mein Arzt machen wollte, weil er gesagt hat, dass es manchmal sein kann, dass sich die Lymphknoten schon verändern oder, naja, ne, vom Gen her verändern zu dem Tumor. Und um da eine bestmöglichste Therapie zu gewährleisten, ist es ganz gut, wenn man das vorher schon weiß.
Okay, also wenn dir 14 Lymphknoten noch entnommen wurden, das hört sich ganz schön viel an, oder?
Ja und nein zugleich. Also das sind schon recht viele, aber es ist nicht mehr so radikal, wie man das früher gemacht hat. Mein Arzt sagte mir, dass man damals noch bis zu 30, 35 Lymphknoten entfernt hat.
Okay.
Und dadurch ja die Frauen da ein ganz großes Problem hatten mit Ödemen im Arm, ne? Ja, dass der Arm immer angeschwollen ist und dass sie da ganz große Beschwerden hatten. Und deshalb macht man das heute nicht so sehr und so viel. Und es ging ja auch nur darum, dass wir einen Querschnitt sehen wollten, ob noch Lymphknoten befallen sind und wenn ja, ungefähr wie viele. Natürlich hat man dann nicht alle draußen, man weiß nicht, wie viele jetzt am Ende wirklich befallen waren, aber man hat so ein bisschen den Querschnitt, dass man jetzt bei mir sagen kann, von insgesamt mit Wächterlymphknoten 18 Lymphknoten waren 4 befallen.
Okay, aber das ist ja dann doch ein bisschen positiv, oder? Dass nicht noch mehr befallen waren und das Ergebnis ist ja dann doch eher nicht ganz so niederschmetternd, oder?
Ich hatte damals meinen Arzt genau diese Frage gestellt und habe ihn gefragt, sagen Sie mal, das ist doch jetzt gut, wenn einer von 14 Lymphknoten befallen sind. Und er sagte, dass das weder gut noch schlecht ist, beziehungsweise es eigentlich eher schlecht ist, weil es nicht darauf ankommt, wie viele Lymphknoten befallen sind, sondern ob Lymphknoten befallen sind.
Okay.
Weil sobald quasi ja nur ein Lymphknoten befallen ist, heißt es ja, ne, die Krebszellen befinden sich im Lymphsystem. Und da kommt es nicht mehr so darauf an, wie viele das dann am Ende sind.
Ja.
Ja, das war auch erstmal so ein bisschen drückend. Aber er hat dann auch, also man stellt ja dann solche Fragen. Ne? Ich habe ihn dann auch gefragt, habe ich denn eine gute oder eine schlechte Prognose? Weil mein Tumor jetzt, also ich galt als oder gelte immer noch als Hochrisikopatientin, weil mein Tumor als hochaggressiv gilt und das ein Tumor ist, der schnell Metastasen bildet oder gerne Metastasen bildet, ne, und auch ein hohes Rezidivverhalten hat.
Ja.
Das war damals, das ist dieser sogenannte HER2-positive Tumor, den ich hatte. Der galt auch noch vor einigen Jahren als mit der am gefürchtendste Tumor, weil es damals auch noch keine Therapie dafür gab. Gott sei Dank gibt es die jetzt seit einigen Jahren. Aber damals ist man daran schon recht schnell auch verstorben.
Oh, um Gottes Willen.
Ja, ja. Und ich dann meinen Arzt auch fragte, ist denn jetzt meine Prognose gut oder schlecht? Und mein Arzt mir da auch sagte, man gibt keine Prognosen. Ne, er hat gesagt, ich kann keine Prognose, weil es läuft bei jedem einfach komplett anders. Er hat gesagt, ich habe Frauen vor mir sitzen gehabt, da dachte ich, oh je, die überleben kein Jahr und die kommen jetzt nach 20 Jahren immer noch zur Nachsorge und alles ist gut. Und es gibt Frauen, wo man dachte, alles ist super Und die sind ein Jahr später verstorben. Also man kann da nichts vorhersagen und keine Prognosen abgeben und sonst irgendwas. Das funktioniert einfach nicht. Hm. Ja, genau. Und dann ging das übliche Prozedere los.
Das heißt, deine Therapie war dann auch Chemotherapie und die Bestrahlung, von der du vorhin ja auch schon gesprochen hast? Oder wie ging das weiter?
Ich habe dann zuerst eine Chemotherapie bekommen. Mhm. Insgesamt 16 Stück. Also das ist ja so nach Leitlinien. Ja? Das bekommen ja die meisten Frauen. Zwar so ein bisschen dann unterschiedliche Medikamente. Ich hatte quasi viermal die sogenannte EC-Chemotherapie. Mhm. Die, naja, ich sage mal ganz gerne für mich, das war das pure Gift. Also nach diesen vier Stück ging es mir auch wirklich immer nicht gut. Und ich habe gedacht, ich schaffe das nicht und halte das nicht durch. Und danach hatte ich 12-mal diese sogenannte Paclitaxel und habe dann schon mit diesen Antikörpern, die generell, die grundsätzlich für diesen HER2-positiven Tumor sind, begonnen. Mhm.
War denn deine andere Brust unauffällig oder gab es da auch schon irgendwelche Vorstufen?
Nee, die galt erstmal als unauffällig.
Okay.
Oder gilt sie noch bis heute?
Ja, ja.
Also,
ja. Okay, also du hast nicht prophylaktisch jetzt die andere Seite auch mit entfernen lassen, sondern da ist alles, alles gut.
Ich hätte gerne die andere Seite prophylaktisch mit entfernt. Mhm. Leider ist das bei mir nicht möglich, weil, also man hat ja noch nach der Diagnose, auch vor der Chemotherapie, ich hatte ja dann noch dieses Staging erstmal, um zu schauen, ne, ob Fernmetastasen sind, das heißt CT, Knochensyndigramm und so weiter. Da war aber alles zum Glück unauffällig. Man hatte nur in der Lunge so ein Suspekt, also wie haben die das genannt? Die haben gesagt, in der Lunge, in einem Lungenflügel ist ein suspekter Lungenherd, wo man aber nicht genau sagen kann, was das ist. Mhm. Das muss in einem halben Jahr nochmal kontrolliert werden. Und ansonsten alles unauffällig. Dann, ach, wo wollte ich jetzt drauf hinaus?
Du wolltest dir die andere Brust gerne prophylaktisch entfernen lassen, aber das war nicht möglich.
Genau, und man hat, Und man hat die Genanalyse. Und die hat bei mir ergeben, dass ich kein Gen in mir habe, was Brustkrebs begünstigen kann.
Du hättest es selbst zahlen müssen.
Genau, das hätte man selbst zahlen müssen.
Ach, das finde ich unglaublich.
Und ja, ja, es ist schlimm. Ich habe mich lange darüber aufgeregt. Mittlerweile habe ich aufgegeben, mich darüber aufzuregen und habe mich drum gekümmert. Also ich habe das noch vor. Ich möchte das auch machen. Das kann ich in circa 9 Monaten machen, auch als Selbstzahler. Aber ich habe mich jetzt damit abgefunden. Das ist okay so.
Okay, gut.
Ich kann ja eh nichts ändern, indem ich mich jetzt dann noch weiter drüber aufrege. Ne? Das ist schade, aber gut. Genau.
Du hast die Chemotherapie bekommen.
Und danach noch die Bestrahlung. 28 Stück.
Wie ging es dir dann mit der Chemotherapie? Weil ich meine, die sorgt ja eigentlich dafür, dass man sich äußerlich total verändert und von außen auch irgendwie krank aussieht. Wie hast du das wahrgenommen?
Also es gab eine Zeit, wo das für mich tatsächlich ganz schlimm war. Weil man sich doch so sehr verändert, dass ich morgens, jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, habe ich mich selbst nicht wiedererkannt. Mhm. Und ich bin eigentlich, also ich bin doch recht eitel und konnte da auch mit Hilfsmitteln natürlich nicht mein Ich wiederherstellen, so wie ich mich eigentlich kenne, wenn ich in den Spiegel schaue. Mhm. Ne? Also selbst natürlich kann man sich die Augenbrauen wieder irgendwie dran schminken oder da gibt's ja tausend verschiedene Möglichkeiten, sich das zu machen. Man könnte sich auch künstliche Wimpern dran machen und sowas, aber das ist ja alles, das war ja trotzdem alles nicht ich. Mhm. Und das war für mich, also das Gesicht war auch schlimmer als die Haare auf dem Kopf. Die konnte ich eigentlich ganz, das habe ich immer ganz gut verdeckt. Ich meine, es war Winter während meiner Chemotherapie. Ich habe einfach viel Wollmütze getragen und das war okay. Mhm. Aber so als im Gesicht die Haare dann verloren gegangen sind und dann trotzdem zusätzlich mit der Glatze keine Haare im Gesicht, dann fehlte ja trotzdem irgendwie eine Brust. Dann schwemmt man ja so durch dieses Cortison bei der Chemotherapie ein bisschen auf. Man hat so einen dicken Bauch, hat aber keine Brust. Also ich habe manchmal gesagt, ich fühle mich wie so ein Busfahrer. Ne? Oder also so, das war, ich habe nichts Ästhetisches oder Weibliches an mir erkannt. Und das ist natürlich schwierig, wenn man sicherlich auch vorher so ein bisschen eitel ist. Und wenn dann noch so Sachen kommen wie die Kinder, ne? Also einmal lag ich neben dem Großen nachts oder abends zum ins Bett gehen und dann schaute er mich so im Halbdunkel an und sagte dann, Mama, du siehst aber aus wie ein Onkel.
Oh Gottchen.
Und ja, natürlich ist das nicht böse. Ich habe dann auch gescherzt, ne, und so. Aber so ein bisschen trifft es einen ja trotzdem.
Ja, ja.
Ja, und ich konnte mir zu dem Zeitpunkt auch wenn andere aufmunternde Worte geschrieben haben oder gesagt haben, das kommt wieder und du siehst irgendwann wieder so aus, wie du aussiehst, zu dem Zeitpunkt konnte ich mir das in keinster Weise vorstellen.
Ja, das glaube ich. Was hat dir denn geholfen in der Zeit, doch irgendwie nicht in so einer Depression zu versinken?
Naja, bei mir lief natürlich der Alltag zu Hause mit den Kindern ganz normal weiter. Mhm. Das heißt, ich hatte ja gar nicht viel Zeit, um auf der Couch zu sitzen und mir Gedanken über meine Erkrankung oder wie es nun weitergeht zu machen, sondern soweit, wie ich natürlich konnte, es ging nicht immer. Ich hatte auch viele Momente, wo es mir wirklich schlecht ging und nicht mehr viel ging. Aber ansonsten habe ich soweit, wie ich konnte, ja doch hier versucht, ein normales Familienleben zu führen. Also so normal, wie es natürlich geht, ne? Ja, klar. Innerhalb der Chemotherapie. Also normal war es natürlich nicht, aber ich versuchte mich trotzdem immer mit einzubringen, soweit wie ich halt konnte. Und dadurch hat man ja nicht so die Zeit, über alles so groß nachzudenken.
Ja, ja klar. Wann hast du denn angefangen, darüber nachzudenken? Oder ist das so, dass du, also viele erzählen mir, mit denen ich spreche, dass es erst danach kommt, dass man anfängt, das Ganze zu verarbeiten. Bist du da schon oder ist das immer noch so, dass du eher so ein bisschen im Funktionsmodus bist?
Da habe ich selber auch schon drüber nachgedacht, wie weit ich da jetzt bin und ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube, ich bin immer noch in so einem Schwebezustand zwischen einerseits gibt es Momente, wo ich es oft verdränge, dann gibt das natürlich der Alltag auch immer mal nicht so her, dass man sich so sehr damit beschäftigen kann und es ja trotzdem immer mal wieder solche Gedanken aufploppen. Ne? Mhm. Und wenn natürlich diese Gedanken aufploppen, die aber ja auch eher negativ sind, also es kommt ja öfters oder mehrmals am Tag vor, dass dann ich einen schönen Moment erlebe und ich mich nicht nur des schönen Momentes erfreue, sondern dabei der Gedanke aufkommt, oh Gott, ey, werde ich das nächstes Jahr noch erleben dürfen? Oder ist das vielleicht das letzte Mal, dass ich das erlebe oder sowas? Dann, ja, sind es immer so negative Gedanken, in die ich dann doch versuche, mich nicht so sehr hineinzuversetzen und die zu verarbeiten und dann doch wieder in irgendeine Tätigkeit übergehe, die mich davon ablenkt. Also ich glaube, so richtig, ich weiß gar nicht, vielleicht dauert das auch einfach seine Zeit.
Naja, ich meine, du bist ja jetzt auch gerade erst durch mit der Akuttherapie, oder? Ja. Also nach der Chemotherapie hast du diesen ganzen Monat Bestrahlung bekommen. Hast du denn das gut vertragen?
Ja, ich muss sagen, das habe ich eigentlich ganz gut vertragen. Also ein bisschen die Haut wie Sonnenbrand, ansonsten habe ich da wirklich nicht so große Probleme gehabt.
Okay. Und dann warst du ja auch gerade erst auf Reha, ne?
Genau, ich bin frisch von meiner Reha zurück. Dort hatte ich natürlich Situationen, wo ich immer mal ein bisschen mehr drüber nachdenken konnte, ne? Mich entschleunigen konnte und so weiter und so fort. Aber ich fühle mich trotzdem psychisch noch nicht so viel weiter, muss ich sagen. Ja, das sind noch viele Ängste.
Wie geht das denn bei dir weiter? Also bleibst du jetzt noch zu Hause? Hast du psycho-onkologische Betreuung? Oder ist es so, dass du jetzt auch wieder arbeiten gehst? Wie ist dein Plan?
Mein Plan ist, dass ich im September gerne mit einer Wiedereingliederung anfangen würde. Im Moment bin ich mir aber noch nicht so sicher, ob ich die überhaupt schaffe. Aber es sind ja jetzt noch 2 Monate Zeit. Und ich habe jetzt auch kein Job, der mich, also ich habe jetzt keine super körperlich anstrengende Tätigkeit. Von daher denke ich, bin ich im September eigentlich ganz gut dran mit der Wiedereingliederung. Dann ist der Plan, dass ich ja gerne im Winter meine prophylaktische Mastektomie haben möchte. Und naja, ich nehme ja auch immer noch Medikamente. Ne? Also bis November muss ich noch die Antikörpertherapie machen. Alle 3 Wochen ist die. Da muss ich immer zu der Onkopraxis und die läuft quasi wie die Infusion, wie bei der Chemotherapie über meinen Port. Da bekomme ich alle 3 Wochen die Antikörpertherapie und ich bin ja auch die nächsten 5 Jahre noch mit meiner Antihormontherapie beschäftigt.
Ja.
Die verlangt natürlich auch einiges an Nebenwirkungen nochmal ab. Ja. Also am liebsten würde ich immer einfach, das ist dieser Trotz, den ich auch manchmal habe, was wahrscheinlich nicht zur Verarbeitung der Geschichte gehört, aber manchmal habe ich dann auch so Trotzgedanken, ne, wo ich denke, ich will jetzt bitte einfach ab September mein normales Leben dann haben. Ich möchte nicht mehr darüber nachdenken. Es soll wieder so sein wie vorher. Ich auch, was so Ernährung und sowas angeht, wo ich dann sage, warum soll ich mir jetzt alles versauen lassen, was mir Spaß macht, nur wegen dieser blöden Krankheit? Und dann will ich das erst recht anders machen, als es eigentlich gut wäre mit dieser Erkrankung, was ich natürlich nicht mache. Aber ich traue mich da ja gar nicht. Aber so diese, da kommt halt wieder so dieses Ich von vor 20 Jahren raus, wo ich den Schilddrüsenkrebs hatte. Ne? Mhm. So, damals war ich sicherlich noch ein bisschen freier als jetzt. Und ich war natürlich auch ungebundener. Jetzt hat man ja doch ein bisschen mehr im Hintergrund, wofür man alles geben möchte, um gesund zu bleiben.
Ja, klar.
Ja, also ich hoffe, im September kann so ein bisschen wieder losgehen mit allem. Obwohl ich dem noch nicht so ganz traue, weil ich natürlich in meinem Leben mittlerweile die Erfahrung gemacht habe, immer wenn man denkt, es geht jetzt los und das Leben geht los und alles wird jetzt irgendwie cool, immer irgendwie so ein einschlägiges Erlebnis kam.
So eine Bremse.
Ja. Da muss man erstmal wieder Vertrauen finden in sich das und die Welt.
Ja. Hast du denn psychologische Unterstützung?
Ja, aber leider nicht bei einem Psycho-Onkologen. Das ist gar nicht so einfach. Hier gibt es gar nicht so viele davon. Und da einen Termin zu bekommen, ist ziemlich schwierig. Aber ich gehe zu einer normalen, oder also zu einer Verhaltenspsychologin. Bei der bin ich aber schon viele Jahre auch davor gewesen, vor der Erkrankung. Jedoch muss ich sagen, also wenn, dann würde ich empfehlen, eher trotzdem zu einem Psycho-Onkologen oder zu einer Psycho-Onkologin zu gehen, weil eine Psychologin ja doch nicht ganz so intensiv mit dem Thema Krebs auch manchmal so die richtigen Handlungsweisen vorweist.
Ja.
Also sie hilft mir in Bezug auf Ängste oder so, die ich schon vorher hatte, die jetzt zwar auch mit dem Krebs noch mal schlimmer werden, aber so krebsspezifisch kann sie mir da oft auch nicht unbedingt weiterhelfen.
Hast du das Gefühl, dass du wütend bist, dass du ausgerechnet du jetzt schon das 2. Mal diese Krebserkrankung bekommen hast, diese Diagnose, und dass es irgendwie nicht so funktioniert, wie du es vielleicht gerne hättest, wie dein Leben laufen sollte? Hast du da diese Gedanken oder bist du da eher so resigniert?
Also es kommt schon immer mal der Gedanke oder diese Wut in mir auf, die möchte ich aber eigentlich nicht lange beibehalten, weil es bringt ja nichts. Ne? Natürlich habe ich diese Wut und es kommt immer mal auf, dass ich denke, warum ich? Ne? Warum habe ich jetzt zum 2. Mal Krebs und warum bin ich so bestraft oder wer, ne, womit habe ich das verdient und solche Geschichten. Aber das bringt, also es führt mich ja nicht weiter, in dieser Wut zu bleiben und darüber nachzudenken. Ich erkläre mir das dann auch immer sehr rational. Das heißt, ich weiß ja, warum ich zum 2. Mal Krebs habe. Das hat mir damals die Genetik super erklärt, warum ich zum 2. Mal Krebs habe, weil einfach meine Gene keinen Schutz mehr bieten gegen Krebs. Das heißt, ich kann auch ein 3. oder 4. Mal Krebs haben oder bekommen. Und das ist einfach, ich habe einfach genetisch die A-Karte gezogen. Pech. Und das kann ich nicht ändern. Und muss einfach hoffen, dass alles jetzt erstmal so bleibt, wie es ist und dass halt nicht nochmal was wiederkommt. Ne?
Das heißt, dir sitzt auch irgendwie die Angst die ganze Zeit im Nacken, dass du möglicherweise wieder an Krebs erkrankst. Das klingt für mich total furchtbar, weil da kann man ja gar nicht so richtig sagen, so, jetzt habe ich das geschafft und jetzt versuche ich, mein Leben ohne diese Erkrankung weiterzuführen. Bei dir muss ja die Angst noch viel krasser sitzen als bei allen anderen, die schon mal eine Krebsdiagnose erhalten haben.
Die Angst ist auf jeden Fall größer als die Wut. Und die Angst sitzt auf jeden Fall bei mir ganz nah im Nacken und haucht mir regelmäßig seine Gedanken ins Ohr. Ne? Vor allen Dingen halt nicht mal so die, doch, natürlich, das hängt ja damit zusammen, ne? Diese Angst wirklich, dass ich ganz oft denke, ja, blöd, ich werde wohl, egal wann und egal wie, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich werde nicht an Altersschwäche sterben, sondern an Krebs. Und das ist irgendwie das, ja, das ist so ein Gedanke, der bei mir oft vorkommt und der sehr vorherrschend ist und da schon immer wieder, ja, da ist.
Oh, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das, das klingt so traurig.
Ich will aber, also ich glaube, ich finde es jetzt wichtig zu sagen, dass ich nicht behaupten oder sagen möchte, dass meine Angst unbedingt größer ist als bei jemand anderem, der oder die auch nur einmal oder nur in Anführungszeichen, ne, auch nur einmal an Krebs erkrankt ist. Ja, weil ich glaube, Krebs ist, also diese Erkrankung und diese Diagnose zu bekommen, ist natürlich immer ein super einschneidendes und traumatisches Erlebnis. Und man wird innerhalb kürzester Zeit eigentlich ja nur meistens mit einem Satz, der bei einem Arzt fällt, so krass mit dem Tod konfrontiert, mit dem eigenen Tod konfrontiert, dass das einfach super traumatisch ist. Und ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht, ob man das dann nur einmal oder zweimal oder dreimal oder viermal erlebt. Vielleicht kommt man sogar, umso öfter man das bekommt, noch mehr eine Routine. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also natürlich kann ich das jetzt bei zweimal nicht sagen, dass ich jetzt in irgendeine Routine gekommen bin. Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich egal, wie oft man diese Diagnose bekommt. Es ist immer einschneidend und traumatisch.
Ja, das denke ich auch. Du hast ja einen Instagram-Kanal und schreibst ja da, vor allem auch in deinen Stories, also lässt ja deine Follower daran teilhaben, wie es dir geht und was du für Gedanken hast. Und ich persönlich finde das total schön. Hilft dir denn das, auch damit umzugehen mit deiner Erkrankung, mit deiner Diagnose?
Ja, total. Tatsächlich ist dieser Kanal meine große Therapie. Also ich habe diesen Kanal habe ich ja veröffentlicht, weil natürlich zu dem Zeitpunkt der Diagnose habe ich mich ja doch recht einsam gefühlt als 35-jährige Frau mit zwei kleinen Kindern. Ich habe dann gedacht, wenn ich dann endlich mal zur Chemotherapie komme und dort in einem Raum mit mehreren Menschen sitze, die auch gerade Chemotherapie bekommen, da werde ich bestimmt Frauen kennenlernen mit genau der gleichen Problematik wie ich und mit den gleichen Sorgen und mit den gleichen Ängsten. Und dem war aber auch nicht so, ne? Ich saß dann da drin und saß zwischen lauter Ü60 Menschen und dachte mir, wow, okay, jetzt bin ich hier wieder so die Jüngste. Und habe dann auch meine Onkologin drauf angesprochen und habe sie gefragt, ob sie nicht irgendwie auch jüngere Brustkrebspatientinnen hat. Und sie sagte dann, nee, das sieht schlecht aus hier bei uns. Sie sind jetzt hier wirklich die Jüngste. Und ich ein ganz großes Problem damit hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte mich wirklich mal austauschen mit jemandem, der genau in meiner Situation ist. Und aus diesem Grund habe ich diesen Kanal bei Instagram,
Keine Ahnung, eröffnet. Du hast den.
Das ist das Chemo-Brain, was manchmal immer noch zuschlägt. Ich finde ja, ich halte mich noch ganz wacker bis jetzt, trotz meiner Chemo-Gedanken hier, Chemo-Brain-Gedanken. Also ich habe quasi diesen Kanal öffentlich gemacht, einfach weil ich mit Frauen in Kontakt kommen wollte, die erstmal so in meiner Situation sind. Und ich dachte, Instagram wird da eine ganz gute Social Media sein, wo auch Frauen in meiner Situation zu finden sind. Und dem war ja auch so, ne? Und dann hat es einfach unheimlich gut getan, im Austausch zu sein mit Frauen, die genau dieselbe Problematik haben, die das kennen, wenn ich da eine Frage gestellt habe, immer guten Zuspruch bekommen habe oder auch ganz oft mir wirklich gesagt wurde, oh du, ich kenne das genau so, mir geht's genauso wie dir und sowas. Und das hilft ungemein weiter. Das war wirklich meine größte Hilfe mit, die ich hatte, meine größte Therapie mit.
Ja.
Und dass das dann, und irgendwann habe ich dann meine neue Kreativität entdeckt und habe irgendwie angefangen, dann Videos zu schneiden und irgendwie auch das so ein bisschen humorvoll zu verpacken, was es da auch für Problematiken gibt. Und freue mich sehr darüber, dass das ja auch ganz gut ankommt. Und mittlerweile freue ich mich einfach so darüber, dass ich Nachrichten bekomme, wo mir Frauen schreiben, ich habe erst letzte Woche diese Diagnose bekommen. Ich bin auch, weiß ich nicht, 34 Jahre alt. Ich habe ein kleines Kind zu Hause. Und wenn ich deinen Kanal so sehe, dann hilft mir das so weiter, weil ich sehe, wow, es geht irgendwie weiter und man kann das irgendwie alles schaffen. Und ich mittlerweile mit dem Kanal zur Aufgabe gemacht habe, eher, ja, genau solchen Frauen, ja, zu zeigen, dass das Leben nicht vorbei ist. Ne? Mhm. Ja, und dass sie nicht alleine sind.
Ja, und ich finde, das gelingt dir auch total. Und ich schaue mir auch gerne deine Storys an, weil die sind tatsächlich sehr unterhaltsam.
Ja.
Und so ein bisschen witzig. Also das nimmt dem Ganzen, glaube ich, so ein bisschen die Schwere.
Ja, richtig. Also ich versuche da auch gar nicht, ich mache mir da auch vorher gar nicht groß Gedanken. Ne? Ich mache ja die Kamera an und quatsch dann einfach rein. Und irgendwie gibt mir das auch, man verliert ja, also oder ich, mir geht es zumindest so, dass ich mit dieser Erkrankung doch auch etwas an Selbstbewusstsein verloren habe. Vertrauen und Selbstbewusstsein in sich selbst. Und dieser Kanal gibt mir doch auch Selbstbewusstsein wieder. Mhm. Also allein zu hören, oh, du machst das irgendwie toll oder sowas, das tut einfach gut.
Ja. Ja, voll schön. Und das erzählen auch viele, wie wichtig dieser Austausch ist, dass man Frauen trifft, die in einer ähnlichen Situation sind, die im ähnlichen Alter sind, weil ja in diesen Praxen, wo die Chemotherapie verabreicht wird, das ja oft einfach bunt gewürfelt ist, ne?
Ja, richtig. Also natürlich ist da ja nicht nur Brustkrebs auch dabei, ne, sondern auch andere Krebsarten. Und wie gesagt, bei mir war es jetzt der Fall, dass es ja wirklich nur ältere Personen waren. Ich muss sagen, diese Instagram-Community, wenn man das jetzt so sagen kann, ist so unheimlich stärkend und aufmunternd. Ich habe ja mittlerweile auch schon so ein paar Follower mehr und ich dachte immer, dass ja irgendwann, wie man das ja von anderen Profilen manchmal so hört, dann sogenannte Hater kommen oder irgendwas, ne? Aber das gibt es nicht. Also ich habe bisher nicht einen Hater, keine Hater-Nachrichten, keinen Hater-Kommentar, nichts bekommen. Das ist wirklich immer, irgendwie immer respektvoll, immer freundlich, immer wertschätzend und das ist so schön. Mhm. Also ich bin davon selber immer ganz überwältigt.
Ja.
Ja.
Fühle ich total auch. Also es geht mir auch so. Das, weißt du, das ist aber auch so ein schweres Thema. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich da einer trauen würde, da irgendwas Gemeines zu schreiben. Ja, ich hätte da voll Angst vorm Karma irgendwie.
Ich glaube, das haben aber nicht alle. Also vielleicht ist auch noch bei mir, sind es vielleicht auch doch noch zu wenig. Also wenn man dann so andere Profile sieht mit größeren Reichweiten und so, da gibt es schon auch Menschen, die echt einfach gemein sind. Und die, ich weiß nicht, was mit denen ihren Karma los ist oder so, weiß ich nicht. Also das gibt's natürlich auch, ne? Ja.
Liebe Susanne, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Das war sehr, sehr interessant. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben.
Ja, vielen, vielen lieben Dank.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.